Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Daniel Heller, beruflich als Partner bei der PR-Agentur Fahner Consulting engagiert und Oberstleutnant im Generalstab, ist Gast bei Emmy Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Daniel Heller, Sie sind heute Morgen im Rat gewesen, aber nicht im Nationalrat, sondern im Aargauer Grossrat. Dort ist über Gesundheitspolitik und Ausländerrecht diskutiert worden, aber Sie haben immer ein bisschen auf Bern geschaut. Sind Sie überhaupt dazu gekommen, zu Aarau auch noch zu politisieren, oder haben Sie das ein bisschen an sich vorbeigehen lassen heute Morgen?
Zu Aarau ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich als Fraktionschef habe ich zum Glück andere, die in der Debatte haben müssen, aktiv sein, sodass ich mit einem Lohr können, auf Bern aufhören.
Und die haben das recht gemacht oder haben sie es nicht genau kontrollieren
können? Es ist gut rausgekommen, danke mal.
Und das, was zu Bern übergegangen ist, ist das in Ihrem Sinn, was bis jetzt eben abgelaufen ist und was Sie überhaupt mitgekriegt haben?
Bis jetzt, denke ich, ist es nicht überraschend, was gelaufen ist. Es sind ja noch keine Entscheidungen gefallen jetzt zum Rüstungsprogramm, sondern es sind Eintretensvoten gewesen und dort sind die Positionen so vertreten worden, wie das im Vorfeld auch über die Medien kommuniziert worden ist.
Sind Sie denn, Daniel Heller, im Prinzip glücklich oder eher ein bisschen unglücklich, was in Bern oben so politisiert wird in Sachen Armee? Also ich meine, das ist Zielsetzung, ist der Debatte gewesen heute Morgen, das ist der alte Streit, den man kennt. Dann haben das Militärgesetz, da sind die Streitpunkte mal rausgeschoben worden. Auf den Dezember schaut man dann, wie man es will machen. Und das Rüstungsprogramm riskiert, dass es zu einer taktischen Farce verkommt, macht Sie wahrscheinlich nicht wahnsinnig froh, nehme ich an, oder?
Ich denke, wir sind in einer schwierigen Phase und man müsste unterscheiden zwischen den Sachen, wo entschieden wird, wie es in Zukunft mit der Armee weitergeht, Militärgesetz, sicherheitspolitischer Bericht, der ja vom Bundesrat Schmid jetzt auch in Aussicht gestellt worden ist. Dass dort unterschiedliche Meinungen gibt, das ist eigentlich logisch und natürlich. Das darf auch sein. Schwieriger tut es mir beim Rüstungsprogramm, wo es eigentlich darum geht, das, was man schon beschlossen hat, was die Armee muss können, nachher auch in den Soldaten die Fähigkeiten dazu über das Material bereitstellen. Und da habe ich Mühe, wenn man nachher mit mehr parteipolitisch taktischen, wie Sie richtig sagen, wieder mit echten strategischen Überlegungen hinter die Sache geht.
Jetzt ist ja so, Politik debattiert und man hört aber immer wieder über Berichte über, ja, sagen wir fast schon miese Stimmung der Armee. Wie nehmen Sie das wahr?
So wie ich es beobachte, kann man etwas auch schlecht reden. Und das ist jetzt zum Teil vor dem Hintergrund von gehäuften negativen Ereignissen. Das ist für alle offensichtlich, dass das gegeben hat, ein spitzweiter Fall. Wenn wir in die Schulen hineinschauen, in die Dienstleistungen der Truppen, dann stellen wir fest, dass sie engagiert, guten Mutes und zum grössten Teil mit viel Herzblut geschaffen wird. Ich glaube also, die angebliche miese Stimmung und die Führungskrise, mit deren ist es nicht ganz so weit her, wenn man ehrlich geht, her schauen. Das hat der Rot im Übrigen heute eigentlich auch bestätigt, indem er oppositionslos den Bericht über die Umsetzung der Ziele der Armee zwischen 2003 und 2007 beraten und verabschiedet hat.
Und die gute Stimmung, die Sie, Daniel Heller, wahrnehmen, ist denn die im Bereich vom Kader oder sehen Sie die auch noch bei der Mannschaft? Ich meine, ins Militär gegangen ist schon früher niemand wirklich gern und heute, denke ich, ist das nicht viel schlimmer oder wie nehmen Sie das wahr?
Es ist eben erstaunlicherweise heute besser, weil zu meiner Zeit, wo wir Rekruten und Soldaten waren, sind noch praktisch alle von einem Jahrgang in die Armee gegangen. Heute wissen wir aufgrund vom Zivildienst, von der Tauglichkeit, dass zum Teil nur noch bis zu 60% gehen. Und das sind in der Regel die, die guten Willens sind, die kein Problem haben, die gesundheitlich, psychisch in der Ordnung sind. Und darum ist nach allen Aussagen von Truppenkommandanten eigentlich heute das Arbeiten im Militär angenehmer, Motivation besser, die Truppen ausgeglichener, wie der früher also Haufen gehabt, die mit dem Militär gar nichts anfangen konnten und die dann auch Opposition geleistet haben.
Und wenn jetzt auch die Militärorganisation selber gewisse Probleme schafft, man hat die Geschichte gehört von der Logistik, die da umgebaut wurde, ist sehr, sehr rasch und zum Teil auch schlicht nichts nötig Material können ausliefern. Also es gibt die Geschichte von dem Truppenkommandant, der irgendwie um die 70 Fahrzeuge bestellt hat, man hat gesagt, kannst 27 haben. Und dann hat er gesagt, dann komme ich gar nicht, dann schicke ich die Leute heim. Und dann hat es dann plötzlich gehabt, das macht ja keine gute Stimmung, oder?
Das ist richtig. Solche Sachen sind sehr demotivierend. Das darf natürlich nicht sein. Wenn wir von unseren Soldaten erwarten, dass sie ihren Einsatz leisten, dass sie für 3 Wochen ihre Arbeit niederlegen und gehen arbeiten, dann muss man nicht Mittel in die Hand geben. Die Missstände in der Logistik, das ist tatsächlich etwas, was so nicht hätte passieren dürfen. Und da sind die Lehren daraus zu ziehen. Mir ist ein Truppenkommandant bekannt, der dann gesagt hat, ich biete alle meine Mechaniker auf im Kadervorkurs und die haben es fertig gebracht, das Gros von ihren Fahrzeugen noch einsatzbereit machen, sodass der Weg doch unter normalen Umständen können stattfinden kann. Also einmal mehr, Miliz weiss, wie man sich zu helfen muss in solchen Situationen. Aber nochmal, die Ausrüstungsprobleme, und da sind wir ja auch schon fast wieder beim Rüstungsprogramm, dass man den Leuten die richtigen Mittel, die modernen, die glaubwürdigen Mittel in die Hand gibt, das ist natürlich etwas ganz Entscheidendes. Und dort dürfen keine weiteren Fehler mehr passieren.
Das wenn wir in ihrem Sinn hoffen. Jetzt ein Kernpunkt von der ganzen Debatte ist ja, was die Armee überhaupt soll, oder? Früher war der Fall relativ klar gewesen, hat man auf jeden Fall gemeint. Heute diskutieren alle, was die Armee überhaupt soll. Ist das für sie auch das Hauptproblem, dass irgendwie die Sinnfrage nicht mehr ganz klar kann mit dem Warschauer Pakt beantwortet werden?
Es hat in der Phase der Geschichte immer wieder solche Situationen gegeben. Ich erinnere an 20er Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Wo als,
gut, das haben wir nicht noch mal wollen, oder? So viel Millionen
genau, Tote. Dann hat man den Völkerbund gehabt und da hat es in der Schweiz auch epische Diskussionen gegeben, wie viel Militär wenn man noch. 1927 hat das Parlament sogar Militärausgaben auf 85 Millionen plafoniert und hat dann ein paar Jahre später müssen von dem Beschluss abrücken. Wir wissen es alle, ab den 30er Jahren ist die Aufrüstung gekommen. Heute kann man auch umschauen. Wir haben müssen erleben, dass eine Grossmacht in Georgien einmarschiert ist. Wir erkennen, wie die Energiepreise aufgehen, wie die Energieknappheit zu Auseinandersetzungen führt. Wer kann sagen, was übermorgen, in 5 Jahren, in 10 Jahren ist? Und eine Armee ist immer letztlich eine Art Versicherungspolice gewesen. Man schließt sie ab in der Hoffnung, dass nie etwas passiert. Und auch da ist es so. Unsere Armee hat heute einen 3-gliedrigen Auftrag. Sie muss einerseits können immer noch das Land verteidigen, wenn das nötig ist, aber nicht mehr in dieser Situation, wo wir umzingelt sind von allen, sondern sie ist in der Lage, wenn jemand unser Territorium tangiert wird, dort punktuell den strategischen Angriff abzuwehren. Sie ist dann in der Lage, im Inneren zu helfen, subsidiär, unter der Aufsicht von der zivilen Behörden.
Sind das Unwärterscheide oder ist das WEF oder von was redet Sie im zweiten Teil jetzt?
Es trifft beides zu. Katastrophenhilfe, die war ja immer unbestritten gewesen.
Also früher hat niemand etwas dagegen, das ist
wenn
klar,
uns oder? Kräfte ausgehen im Zivilschutz, in der Feuerwehr und dann das Militär mit seinen mit seinen Mannschaften, mit seinen Geräten da kann helfen, dann ist das immer völlig unbestritten gewesen. Ein bisschen mehr Schwierigkeiten gibt's, wenn das Militär muss Sicherungsaufgaben übernehmen. WEF und grosse Konferenzen ist auch weniger bestritten. Aber was in den letzten Jahren bestritten war, ist, dass man, weil man zu wenig Polizeikräfte hat, einfach flächendeckend Botschaften bewacht hat. Das hat so Probleme gegeben. Das ist ein langweiliger Dienst. Das ist auch ein Dienst, wo der Milizsoldat nicht unbedingt die beste Figur macht, weil er für solche Sachen eigentlich relativ schlecht vorbereitet ist. Aber der Dienst wird jetzt sukzessive auch runtergefahren.
Und möglicherweise überhaupt ganz abgeschafft, weil genau da ist ein Punkt, die Differenz zwischen den beiden Räten im Militär gewesen. Es wäre möglich, dass im Dezember gesagt wird, fertig, das wollen wir nicht mehr.
Richtig.
Und dann hat die Armee ein Legitimationsproblem mehr.
Ich glaube, wenn Katastrophenhilfe und die außerordentlichen Ereignisse bleiben, dann können, hat sie nicht das Legitimationsproblem. Sie hat ja auch noch den dritten Auftrag, dass sie im Ausland ebenfalls geht, Hilfe leisten. Wir stellen einerseits Militärbeobachter, wir tun andererseits Peacekeeping-Operationen unterstützen, also neu mithelfen, dass Konfliktparteien nicht mehr aneinander geraten. Immer dann, wenn die UNO ein Mandat erteilt hat und unsere Neutralität nicht gefördert ist.
Und da sollte die Schweiz nach Ihrer Meinung mindestens so viel oder eher mehr machen, weil viele vergleichbare Länder machen wesentlich mehr, oder wie sehen Sie das?
Da dürften wir als Reichsland ein bisschen mehr machen. Es ist hoch umstritten natürlich politisch in der Schweiz. Meine Meinung ist, wir müssten einmal definieren, in welchem strategischen Umfeld, geografisch, wie weit dass wir uns engagieren wollen. Denn es ist ja ganz offensichtlich, dass wenn wir in Jugoslawien mithelfen, dass ein Konflikt nicht mehr entsteht, oder sogar in Nordafrika, dass wir auch mithelfen, dass dann Migrantenströme gar nicht entstehen. Hingegen, wenn wir in Afghanistan oder sonst irgendjemand am Hindukusch in einen Einsatz gehen, ist der Zusammenhang mit der Sicherheit von der Schweiz ein bisschen weniger offensichtlich. Ich bin der Meinung, man könnte einen Kompromiss finden, wenn man das ein bisschen regional definieren würde. Aber in dieser Region dafür ein bisschen mehr machen.
Das wäre dann im Sinn von Bruder Klaus, machen den Zaun nicht so weit, oder? Auf die moderne Militärpolitik übertragen.
Es ist ein gewisser Pragmatismus, weil wir sind uns noch einmal nicht einig. Es gibt eine Partei, die das überhaupt ablehnt, und es gibt andere, die um die ganze Welt herumgehen, und der gute Schweizer ist noch immer mit einem Kompromiss am besten gefahren, und mir denkt es, auch da könnte man mit einem Kompromiss etwas an unsere Sicherheit, aber auch an die Sicherheit von den anderen beitragen.
Jetzt, wenn ich Sie recht verstehe, Daniel Hehler, dann liegen Sie mit dem, was Sie gesagt haben, ein Stück Verteidigung, ein Stück interne Einsätze, verschiedene Fragen, es gibt in Sachen, die innen umstritten sind, und ein Stück weit Auslandeinsätze, dort, wo auch irgendwie ein Zusammenhang mit unseren Bedürfnissen da sichtbar ist, relativ genau auf der Linie, wo der Bundesrat auch fährt, da sieht das auch ungefähr so, aber es zeigt sich ja, dass genau die Position, der Mix von den drei Sachen politisch nicht durchsetzbar ist. In Bern hat es etwa drei einigermaßen gleich grosse Gruppen. Eine rechte SVP, die gar nicht ins Ausland will. Eine Mitte, die ungefähr wieder stützt. Und eine Linke, die sagt, wir wollen lieber weniger Armee. Und nur ein Zusammengehen von zwei von diesen drei Kräften bringt etwas, wenn die beiden Randkräfte zusammengehen, geht es ganz bach ab. Politisch nicht durchsetzbar.
Ja, da müsste man den Parteipolitikern einmal ins Stammbuch hineinschreiben, dass sie sich bewusst werden, was das Volk eigentlich bisher zu dieser Armee gesagt hat. Und das Volk hat bis und mit der Armee 21 immer in allen Abstimmungen den dreigliedrigen Armeeauftrag gestützt und hat eigentlich immer die Politik vom Bundesrat bezüglich Armee gestützt. Wenn also Politiker jetzt aus unterschiedlichen Motiven, da sind wir wieder beim Rüstungsprogramm, wenn Machtpolitik betrieben, indem man trözelt und sagt, wir geben jetzt den Soldaten, bewilligen wir keine neuen Geräte und Waffen mehr, bis der und der Chef weg ist oder bis das und das in der Ordnung gemacht ist, dann ist das meines Erachtens keine glaubwürdige Politik und die wird auch nicht länger als die nächsten paar Wochen überleben. Wenn dann wieder Vernunft einkehrt, dann bin ich der festen Überzeugung, dass der bisherige Weg eigentlich der richtige ist. Und es wird spätestens dann, wenn der sicherheitspolitische Bericht kommt, wo ich mir darin verspreche, dass wir über all die Fragen, die jetzt im Moment gestellt sind, den Stellenwert von der Neutralität, wie schwergewichtig sollen die drei Armeeaufträge ausgerichtet sein, wie geht es weiter mit unserer Wehrpflicht, die drinnen, soll man das diskutieren. Und dort wird sich Politik wie allen anderen Parlamenten auch müssen zu einer Mehrheitsmeinung durchringen.
Im Moment sieht es überhaupt nicht aus, dass die das können und wollen. Das heisst, die Armee wird zum Opfer von dem, was Parteipolitik und Parteigemetzel im Moment macht.
Es ist möglicherweise so, dass da in einzelnen Bereichen Scherbenhaufen angerichtet wird, indem man die Armee quasi in Geiselhaft nimmt. Ich finde, der Vergleich könnte man anstellen, wenn man jetzt in der Gesundheitspolitik nicht einverstanden ist, dass man nachher in den Spitälern alle Investitionen streicht, oder wenn man mit der Schulführung nicht einverstanden ist, dass man keine Lehrmittel, kein Mobiliar mehr in die Schulhäuser hineinstellt. So ist etwa zu vergleichen, was die SVP jetzt im Moment aufführt. Und ich glaube, diese Politik wird spätestens an der Wahlurne korrigiert.
Sie haben jetzt die SVP namentlich erwähnt. Ist es die? Ich habe von drei Gruppen geredet. Also die Mitte, SVP, FDP und CVP, die sind ja sicher nicht, die fahren einigermaßen den Kurs. Was meinen Sie denn zur Linken?
Die Linke hat in den letzten 15 Jahren eigentlich immer die gleiche Politik gemacht. Die Armee muss noch kleiner sein, wir wollen lieber eine Berufsarmee, sie muss noch billiger sein. Von der Linke erwarte ich in dem Zusammenhang aus ihrer Sicht sind sie konsequent. Die SVP ist nicht konsequent, weil sie immer für die Armee eingetreten ist und jetzt mit Machtüberlegungen eigentlich will eben die Armee in Geiselhaft nehmen und den Soldat letztlich bestrafen, indem man die Ausrüstung verweigert. Bei der Linken denke ich, dort könnte man jetzt in diesem Bereich, wenn man die Ausländereinsätze eben definiert, da könnte man auf eine sachliche Diskussion kommen. Sonst wird die Linke das Flugzeug ablehnen. Sie machen jetzt bereits wieder eine Initiative dagegen. Also da erwarte ich eigentlich nicht, dass sie sich in ihrer Haltung etwas verändert. Ich schaue eigentlich tatsächlich auf die bürgerliche Seite, die bisher einig war in der Armeefrage, mehr oder weniger. Und da muss man halt tatsächlich sagen, es ist eine Partei, die da im Moment eine unglaubwürdige Politik macht.
Die Konsequenz aus dem wäre dann, dass der Bundesrat Schmid in den Weg geht bei dieser SVP, dass der so rasch wie möglich weg ist, dann kann man wieder normal politisieren mit die Rechts.
Wenn es im Bundesrat Schmid nicht gelingt, die Armee weiterzubringen, das heisst, wenn er keine Vorlage mehr durchs Parlament bringt, dann wird er sich irgendeine selber müssen die Frage stellen, ist das für mich noch eine befriedigende Aufgabe? Und dann wird er, es gibt auch noch die Möglichkeit von einem Departementswechsel zum Beispiel, das hat es auch schon gegeben.
Ja, für zwei Jahre lohnt sich das auch nicht mehr gross, oder?
Je nachdem, also ich weiss nicht, wie seine Pläne sind für die Zukunft. Nein, ich finde, es ist daneben in der Schweiz Politiker mit sachpolitischen Fragen zum Rücktritt zwingen. Das ist praktisch noch nie passiert in der Schweizer Politik. Und das System ist eigentlich auch nicht auf das ausgelegt, weil in unserem System kann ja das Volk per Referendum oder per Initiative Regierungsvorlagen angreifen, verändern. Und es sollte auch deswegen nicht müssen, der Departementschef zurücktreten. Also ist auch vom Parlament her eigentlich das nicht vorgesehen, dass man einen Departementschef zum Rücktritt zwingt.
Aber es wird im Moment gemacht. Und Sie könnten auf die Politik für die Armee, die Sie eigentlich vorher skizziert haben, was richtig wäre, nur dann hoffen, wenn das passiert. Dann funktioniert die alte Koalition zwischen Mitte und der SVP, hat die Chance wieder zu funktionieren.
Das werden wir jetzt eben sehen, wenn dann morgen die Abstimmungen kommen, wie viel von der SVP tatsächlich die Politik mitmachen. Und ob es wirklich reicht nachher, ob alle bei dem bleiben. Es geht schlussendlich ja da auch noch um Arbeitsplätze in diesem Rüstungsprogramm. Und da werden sich einige schon noch überlegen, wie sie werden stimmen. Möglicherweise kommt es so raus. Ich glaube aber nicht, dass der Bundesrat Schmid wegen dem wird zurücktreten.
Das ist das, was allgemein spekuliert wird, und niemand wirklich genau weiss, wie gehört es denn. Jetzt haben Sie, Daniel Heller, einen Vorschlag gemacht, dass man überhaupt die ganze Materialbeschaffung, die Rüstungsbeschaffung von dem Jahresrhythmus, wo dann immer irgendwie momentan in Koalitionen eine Rolle spielt und wieder mal etwas kann kippen, das ist auch schon vorgekommen, oder? Wenn es gerade irgendwelche passt, sollte ich loslösen und eine längerfristige Rüstungsplanung machen, damit solche Unsicherheiten verschwinden, solange nicht die Probleme gelöst sind, die wir jetzt darüber geredet haben, kann man so etwas vergessen. Später kann man es mal anschauen. Aber im Moment ist es ein Vorschlag, der keine Realitätschance
hat. Das ist richtig so. Er hat im Moment keine mehrheitsfähige Basis. Das ist im Übrigen ein Vorschlag, den der jetzige Ständerat Didier Burkhalter als erster gemacht hat. Das ist auch schon behandelt worden in den Kommissionen. Langfristig denke ich aber, müsste man zu einem solchen System übergehen, wo der Bundesrat aufzeigt, welche Fähigkeiten müsste die Armee haben, wo sind Lücken und wie viel brauchen wir, um die in den nächsten Jahren zu schliessen. Und das Parlament sollte dann einen Rahmen- oder Verpflichtungskredit sprechen, der im Bundesrat erlaubt, die Beschaffungen nachher in dieser Zeit zu tätigen.
Also nimmt es eigentlich von taktischen Spielen raus und kann dann klarer und geradliniger überhaupt die Sachen machen?
Das würde ihn ein Stück weit nachher die taktischen Spiele ein bisschen abschwächen, die heute auch noch möglich sind. Ich erinnere auch an die Auseinandersetzungen, wenn dann noch darüber gestritten wird, ob das der richtige Flugzeugtyp ist oder ob man lieber etwas anderes beschaffen muss. Das wäre dann ein bisschen weniger möglich. Und darum denke ich mir das ein gutes System, insbesondere weil einige Kantone bereits mit dem Modell sehr gut funktionieren.
Ja, in anderen Bereichen macht man das also eigentlich auch, das leuchtet irgendwo noch ein. Jetzt noch gegen den Schluss von dem Gespräch, Daniel Heller, es sind immer noch rund 200'000 Mann und Frauen allerdings seit einer Weile auch ein paar in dieser Armee. Und es wird immer wieder gesagt, die sind massiv zu gross. Finnland, ein Staat, der einigermaßen vergleichbar ist von der Grössenordnung, er hat etwa knapp 30'000 Leute dort. Die haben aber auch allgemeine Wehrpflicht. Da müssen wirklich viele Leute gehen. Und das Militärbudget ist deutlich kleiner als Schweizer und machen in etwas gleich. Wieso machen wir das nicht auch?
Also man muss schauen, dass man nicht Äpfel mit Beeren vergleicht.
Das hat der Generalsekretär von ehemaligen vom VBS hat den Vergleich genau gemacht, oder?
Ja, gut, Herr Ernst hat seine eigenen Vorstellungen da, wo, aber wir haben die 200'000 Mal nur, wenn wir quasi mobilisieren. Sonst unter einem Jahr, die Leute, die gleichzeitig im Dienst sind, das ist ja durchaus eine vergleichbare Zahl, wie das in Finnland ist. Und bei uns ist die grosse Frage die, wenn wir weiterhin eine allgemeine Wehrpflicht. Wenn wir eine allgemeine Wehrpflicht wollen, heisst das, dass alle von einem Jahrgang, außer die, die in den Zivildienst gehen, in die Armee gehen. Durch das, und dann müssen sie sich überlegen, wie lange sie die behalten. Und dann haben sie ein gewisses Zahlengerüst, wo sie einfach nicht drunter kommen. Außer sie gehen von dem System von der allgemeinen Wehrpflicht weg und sagen, wir machen irgendein System mit einer einjährigen Wehrpflicht, die nachher sofort endet. Dann kommen sie auf kleinere Zahlen runter. Die Frage ist aber bei uns, solange die Politik will, dass wir im Notfall autonomisch verteidigen können, können wir es nicht vergleichen mit Ländern, die in Bündnissinnen sind, die sofort, wenn ein Land angegriffen wird, der Bündnis
fallen. Finnland ist das gar nicht so, aber Finnland ist nicht in der NATO, meines Wissens. Habe ich bei dem Herrn Ernst, was Sie erwähnt haben, gelesen. Ja.
Aber Finnland hat eine ganz eigene Situation. Das ist hoch im Norden und hat nur wenig Grenzen, wie auch immer. Man kann nicht alles miteinander gleich vergleichen, solange wir das Milizsystem wollen. Und das war bisher eine politische Konstante gewesen. Das heisst, die Leute gehen nur in eine Grundausbildung und machen nachher noch ein paar Stück wie Dienst. Und das kombinieren mit der Wehrpflicht, werden wir immer so eine grosse Armee haben. Wenn man von diesem System wegkommt, kann man etwas anderes machen. Dann muss man aber genau rechnen. Und ob es dann günstiger wird, das ist die grosse Frage. Und vorläufig steht in unserer Bundesverfassung noch, wir haben eine Armee, die nach dem Milizprinzip organisiert ist. Darum erreicht sie auch diese Grösse, aber nur, wenn wir sie rufen, wenn wir sie mobilisieren. Sonst ist sie ja praktisch nicht um. Es sind nur immer die paar, die in der Rekrutenschule sind oder in der WK sind unterwegs.
Ich habe als nicht sehr nahe Beobachter von dieser ganzen Szenerie und Politik manchmal den Eindruck, der werden auf der einen Seite doch ein Stück weit ein bisschen angeraute Armeevorstellungen nach wie vor transportiert. Und die dagegen kämpfen, kämpfen auch gegen überkommene Vorstellungen. Auf der ganzen Breite vom politischen Spektrum ist man wie nicht in der modernen Zeit angegangen, im 21. Jahrhundert lang überlegt, was heute wäre, sondern diskutiert über Zustände von ein bisschen gestern. Ist das völlig falsch oder sehen Sie ein Stück weit das auch?
Ja, vor allem dann, wenn man natürlich auch noch unseren Leuten nicht das neue Material zukommen will.
Das haben sie offenbar unbedingt gehört, ich hoffe, ja.
Eine Armee muss sich ja quasi auch messen an anderen Armeen. Und dort ist unsere Armee heute modern organisiert. Sie hat die gleichen Strukturen, das Bataillon, darüber die Brigade. Da haben wir ja von allen diesen helvetischen Besonderheiten schon längst Abschied genommen. Es hat einzelne Vorstellungen und die Politiker, die in Bern sind, die sind zum Teil seit 15 Jahren nicht mehr im aktiven Dienst, die haben vielleicht noch veraltete Armeebilder. Aber gerade darum bekämpfen ja zum Beispiel eben ein Teil von der SVP bekämpft die moderne Armee, weil sie in der Führungsstab Englisch reden, weil sie Bezeichnungen gleich haben wie andere Armeen. Also ich glaube, die Armee bemüht sich sehr modern zu sein und es ist tatsächlich zum Teil Politik, die mit dem nichts will oder kann anfangen. Und unter anderem wegen dem ist auch die Opposition, vor allem von den politischen Rechten im Moment da. Unsere Armee, denke ich mir, ist modern aufgestellt. Sie müssen jetzt auch schauen, dass sie modern ausgerüstet ist. Sonst wird es tatsächlich eine Zumutung für einen Soldat, wenn er mit 30-jährigen Flugzeugen etwas muss machen, wenn er als einziger von allen vergleichbaren Armeen noch mit dem Lastwagen, mit der Blache hinten drauf, ungeschützt muss rumfahren in einem Umfeld, wo etwas könnte passieren. Um das geht es jetzt ja zum Beispiel bei dem Rüstungsprogramm, dass man die modernen Ausrüstungen auch den Soldaten gibt, sodass sie nachher auch mit gutem Gewissen das machen müssen, was man von ihnen verlangt.
Also die in Bern sollen vielleicht keine Spiele machen, sondern das bewilligen, was verlangt wird. Das ist richtig, Flugzeug aufbauen, Zweigrüsten, damit sie dann auch Weile anheben und die geschützten Mannschaftswagen kaufen. Und dann ist ein Stück von dem, was nötig ist gemacht. Daniel Hiller, besten Dank für das Gespräch.
Der Militärpublizist Daniel Hiller, selber Oberstleutnant im Generalstab, war Gast von Emil Lehmann im Tagesgespräch, am Tag, wo im Nationalrat die Rüstungsdebatte angefangen hat.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.